Vielen Dank für die Kindergeschichte. Sie hat mir sehr gut gefallen. Ich habe heute Morgen auch noch mal gesucht, ob ich eine Kindergeschichte vorbereite, aber es hat nicht ganz gepasst. Und wenn ihr das Thema hört, über das ich predige, dann wisst ihr dann vielleicht auch, warum ich mir so schwer getan habe. Aber das Thema hat mir sehr gut gefallen, weil ich arbeite an der Uniklinik Frankfurt. Ich bin zwar kein Mediziner, dort werden aber in der Tat Mediziner ausgebildet. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist diese Komponente Ehrlichkeit. Du bist ehrlich, dann kannst du ein guter Arzt werden. Ich schmunzel etwas, dass ich heute hier in Unterliederbach sein darf. Ich bin seit 2,5 Jahren in Frankfurt. Ursprünglich komme ich aus Münster. Und hier die Königsteiner Straße ist das, glaube ich. Die bin ich in den 2,5 Jahren vielleicht 30 Mal lang gefahren oder habe sie überquert. Und in den letzten 2 Wochen waren das bestimmt 28 Mal davon. Hintergrund ist der, dass unser Sohn David Johannes vor 14 Tagen, ich habe heute Morgen noch mal auf Google Maps geschaut, hier in Unterliederbach zur Welt gekommen ist, nämlich im Klinikum Höchst. Wir sind sehr glücklich und ich hätte mich eigentlich noch mehr gefreut, wenn ich auch mit meiner Frau oder jetzt mit meiner Familie, daran muss ich mich noch gewöhnen, an die Ausdrucksweise, hier hätte sein können. Allerdings, meine Frau hat noch Nachwirkungen von der Geburt und vorhin wurde auch angeregt, Gebetsanliegen zu sammeln. Wenn ihr also dafür beten könntet, dass es auch meiner Frau besser geht, also darüber würde ich mich freuen und ich bin der festen Überzeugung, dass Gebet sinnvoll ist und das Gebet etwas bringt. Ich habe mir eure Internetseite angeschaut. Das Erste, was man so macht, so eine neue Gemeinde, da war sie noch nicht. Und dann guckt man sich so an und jede Gemeinde macht das etwas anders. Und mir hat sehr gefallen, dass es dort auch die Möglichkeit gibt, Gebetsanliegen zu sammeln. Was mich auch sehr gefreut hat, ist die Lektionsklasse heute Morgen. In jeder Gemeinde ist es irgendwie anders, ähnlich, aber auch irgendwie anders. Auf jeden Fall immer aktiv und interaktiv. Und ich musste auch einige Male schmunzeln, weil ich dachte mir, ja, das passt ja auch wieder sehr gut zu meinem Thema. Mein Thema lautet die Angst in Jakob. Ich hab mir auch die Predigten angeschaut, die bei euch in den letzten 12 Monaten so gehalten worden sind. Keine Predigt handelt über Angst. Eigentlich macht man das auch ungern. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum ich keine Kindergeschichte habe. Wie kann ich eine Kindergeschichte über Angst erzählen? Vielleicht über Angstüberwindung? Dann wird es wieder etwas komplizierter. Aber Angst ist eigentlich so ein Thema, das wollen wir eigentlich nicht haben. Und du hast es angesprochen, eigentlich sind wir doch positiv. Wir wollen doch eigentlich gar nicht negativ denken. Und jetzt als frisch gebackener Familienvater denke ich eigentlich auch so, als müsstest du eigentlich glücklich sein, die Freude aus jeder Pore herausströmen. Aber so einfach ist das nicht. Nach der Geburt, das Kind liegt da, wir hatten ein Elternzimmer im Krankenhaus und immer wenn ich aufgewacht bin, atmet das Baby. Ja, es atmet. Das nächste Mal aufgewacht. Oh, ich höre es nicht atmen, aber der Brustkorb bewegt sich. Gut, es ist alles okay. Man hört immer Sachen von plötzlichen Kindstod, man liest im Internet, man hört es, man hört schlechte Geschichten. Du hast die Nachrichten angesprochen, auch du hast es angesprochen, Abendnachrichten. Da ist es nicht so, dass man auf der ersten Seite überwiegend positive Nachrichten, sondern es sind immer schlechte Nachrichten. Das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass wir dann weniger Angst haben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist das mit der Angst? Gott möchte doch eigentlich gar nicht, dass wir Angst haben. Und wie können wir eigentlich damit umgehen und wie hilft Gott uns im Umgang mit der Angst? Denn Gott ist der festen Überzeugung, oder er hat mich mittlerweile zu der festen Überzeugung gebracht, ich muss nicht alle 2 Stunden aufwachen und prüfen, ob mein Baby noch atmet, sondern er hat uns gesegnet und ich soll dankbar dafür sein und wir dürfen uns freuen. Und ich glaube, dass auch ähnlich ist in anderen Lebenssituationen, dass wir uns freuen dürfen, dass wir uns freuen dürfen, Christen zu sein und dass auch dieses im Mittelpunkt steht, unseres Glaubenslebens, gerade auch in Deutschland. Die Ausländer sagen ja von Deutschland, ach, in Deutschland, die German Angst, wir haben ja sowieso etwas mehr Angst als andere Nationen. Was mir sehr wichtig ist, ich habe mich vorhin mit meiner Nachbarin unterhalten, mit meiner Sitznachbarin, und es ist immer interessant, wenn jemand Neues ist, irgendwie vielleicht erzählt er was Neues oder hat einen anderen Stil. Und ich habe einen bestimmten Stil und ich möchte auch kurz erläutern, wie der ist. Ich verteile gerne Bibeln, denn wie ihr rausgehört habt, ich diene nicht mit dem Wort, sondern ich diene dem Wort. Wir sind die Adventgemeinde, wir sind die Gemeinde der Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wir machen nicht nur irgendwas mit der Bibel, sondern wir dienen quasi dem Wort. Das ist auch noch wichtig. Und ich blätter immer ganz gerne etwas hin und her. Nicht nur eine Geschichte, sondern irgendwie ist es immer unheimlich schwer, nur eine Geschichte zu nehmen, sondern es gibt einen gewissen Zusammenhang. Gibt es jemanden hier, der keine Bibel hat, also nicht nachlesen kann, wenn es gleich um Bibeltexte geht? Vielleicht zu meinem Background. Du hast es auch angesprochen, wir sind nicht alle Theologen. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir nicht alle Theologen sind. Es muss nicht jeder Theologe sein, um Christ zu sein, um ein aktives Glaubensleben zu führen und andere Menschen auch von seinem Glauben zu überzeugen. Ich habe BWL studiert, studiere jetzt wieder oder immer noch Jura, berufsbegleitend. Ich sage mir, so einen Schein mache ich pro Semester. Und was mir aufgefallen ist, wie man mit Texten umgeht, dass das sehr, sehr wichtig ist und auch wie wir mit der Bibel umgehen. Und wenn man Jura studiert, lernt man, wie man mit Gesetzestexten umgeht, und da gibt es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Auch in der Lektion haben wir schon gehört, es gibt unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten für diverse Texte. Es gibt also nicht die eine Lösung, sondern es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist mir wichtig, dass ich diese zumindest einmal aufgezählt habe, damit wir sie einmal gehört haben. Es gibt einmal die Interpretation vom Wortlaut her. So steht es geschrieben, also ist es genauso. In den 10 Geboten zum Beispiel, du sollst nicht töten. Da steht, du sollst nicht töten, also töte ich nicht, dem Wortlaut nach. Es gibt andere, die sagen dann, nee, das ist ja so nicht gemeint, ne? Nicht morden. Das heißt, als Soldat, weil dann morde ich ja nicht, und das ist ja wieder erlaubt. Das ist dann quasi wieder, da versucht man einen gewissen Sinn herein zu interpretieren. Das ist dann die teleologische Ausrichtung oder die teleologische Interpretation. Das heißt, wie ist eigentlich dieser Text gemeint? Birgt allerdings immer wieder die Gefahr, ich interpretiere da etwas rein, du interpretierst etwas anderes rein und ein anderer wieder etwas anderes. Also ist dann wieder mit Vorsicht zu genießen. Dann gibt es einmal die historische Auslegung. Das heißt, wie ist dieser Text eigentlich zu verstehen aus der Perspektive, wie er damals vor 2000 oder 3000 Jahren verfasst worden ist. Zum Beispiel Nathan kam zu David und hat ihm gesagt, Gott hat dir alle Frauen gegeben, die du hast, und trotzdem hast du jetzt gesündigt. Kann man diesen Text jetzt auf unsere heutige Zeit so übertragen, dass man also mehrere Frauen haben soll? Damals gab es diese Zeit, war vielleicht der historische Zusammenhang. Heute haben wir eben auch wieder einen anderen. Und meine Lieblingsauslegungsart ist die systematische Auslegung. Das heißt, ich nehme nicht nur einen Text, sondern ich behandle ihn im Kontext. Das heißt, für mich ist die Bibel ein Gesamtwerk. Ich weiß, dass die Bibel auch nur als Neues Testament verteilt wird. Für mich gehört das Alte Testament dazu. Und es ist ein Gott im Alten Testament, im Neuen Testament, auch in der Offenbarung. Die Texte, die uns so schwer fallen, die man eben so schwer verstehen kann. Es ist ein Gott und es gehört alles zusammen. Und ich glaube, dass es sehr viele Texte gibt, die man nur systematisch vom Zusammenhang verstehen kann. Und wenn man jeden Tag die Bibel liest, wenn man Geschichten schon häufiger gelesen hat, dann macht es umso mehr Freude, wenn man sich den Text nochmal durchliest und vielleicht sogar auf Punkte stößt, die man vorher nicht gelesen hat. Und so ist es bei mir passiert in einem Text in Genesis 32, 1. Mose 32. Es ist eine relativ bekannte Geschichte, ich betone bewusst relativ. Es ist kein Text, über den, ich sag mal, zwingend in einem Jahr gepredigt werden muss. Es ist allerdings bekannt, weil es geht um den Stammvater Jakob. Und ich bitte euch einmal, diesen Text auch vielleicht so etwas zu genießen. Ihr kennt die Geschichte Jakob, ihr kennt seine Charaktereigenschaften und versucht mal so etwas darauf zu achten, was der Text betont und warum es vielleicht betont wird. Am Morgen aber stand Laban früh auf, küsste seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager. Und nannte diese Stätte Mahanaim, bedeutet übersetzt Doppellager. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land, Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach, so sprecht zu Esau, meinem Herrn. Dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen, und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde, und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau, und er zieht dir auch entgegen, mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm wurde bange, und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele, in zwei Lager, und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Und tat sie unter der Hand seiner Knechte je eine Herde besonders und sprach zu ihnen, geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen. Und er gebot dem Ersten und sprach, wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst, sollst du sagen, es gehört deinem Knechte Jakob, der sendet es als Geschenk, seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Ebenso gebot er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen, die den Herden nachgingen, und sprach, wie ich euch gesagt habe, so saget zu Esau, wenn ihr ihm begegnet. Und saget auch, siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns, denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen, vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk vor ihm her, er aber blieb diese Nacht im Lager. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob sprach, fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als sein Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. So viel dieses Kapitel. Es handelt von Jakob, dem zweiten der Erzväter. Und dieser Text hat mich beeindruckt, weil in der historischen Überlieferung vom ersten Mose bis quasi zum Ende, die Geschichte über Josef, sticht dieses Kapitel irgendwie hervor. Es ist irgendwie anders. Es ist untypisch, auch für die Bibel. Was mir zuerst aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in Vers 2 und Vers 3. Jakob aber zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager und nannte diese Stätte Mahanaim. Das ist fast die einzige Stelle in der Bibel, die ich kenne, vielleicht kennt ihr eine andere, wo Engel auftauchen und fast nichts passiert. Engel haben immer eine besondere Aufgabe gehabt. Engel waren Boten von Gott. Es wurde ein Engel eingesetzt, um den Garten Eden zu bewachen. Ein Engel wurde zu Gideon geschickt, um ihm seine besondere Aufgabe zu übertragen. Wir haben die Offenbarung gelesen. Engel sind es, die hier eine besondere Botschaft haben. Engel sind Botschafter Gottes. Und hier haben wir eine Stelle in der Bibel, fast die einzige Stelle, wo Engel auftauchen und fast keine Rolle haben. Hier steht nur, dass sie ihr Lager aufschlugen. Steht das hier zufällig? Wahrscheinlich nicht. Wenn etwas in der Bibel steht, dann steht es nicht zufällig da und es hat eben eine besondere Bedeutung. Es gibt nur eine Person in der Bibel, der Engel begegnet sind und es meistens keine Bedeutung hat oder scheinbar keine Bedeutung. Und das ist Jakob. Er hat einmal geträumt von der Himmelsleiter. Wir kennen diese Überlieferung. Die Engel stiegen auf und ab. Die Bedeutung oder eine Botschaft, haben sie ihm etwas gesagt? Nein, einfach nur Engel in seiner Anwesenheit. Was mich hier beeindruckt, wieso wurde das so dargestellt? Gott hätte doch einen Engel schicken können und sagen können, Jakob, ich bin mit dir. Abraham hat das ja auch gesagt. An anderer Stelle wird es auch gesagt, ich bin mit dir. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Immer Zusagen, persönliche Ansprache. Und hier, Jakob geht seines Weges, die Engel zelten da, grillen da, es liest sich schon fast so, als hätten sie da nichts zu tun. Eine Art Selbstverständlichkeit. Jakob, ein Mann, der selbstverständlich mit den Engeln umgeht, so als sei es nichts Besonderes. Und obwohl die Engel in seiner unmittelbaren Nähe sind, zieht Jakob weiter und hat trotzdem Angst. Jakob war der Angsthase unter den Erzvätern. Alle hatten Angst, Abraham, als es darum ging, seine Frau vor dem König zu verleugnen, nein, es ist nicht meine Frau, Isaak kam in die gleiche Situation. Vielleicht hat es Jakob von seinen Eltern und seinen Großeltern ererbt. Allerdings, Jakob ist wirklich der Angsthase, er war immer auf der Flucht. Auf der Flucht vor seinem Bruder zu Laban. Auf der Flucht vor Laban, weil ein Hausgott entfernt worden ist. Jetzt Esau entgegen, Jakob war also derjenige, den man als Angsthase in der Bibel bezeichnen kann. Was macht Gott? Er zeigt ihm, dass die Engel in unmittelbarer Nähe sind. Dieses Kapitel stellt allerdings noch was anderes Besonderes dar, und zwar ab Vers 23. Der Kampf mit Gott. Kennen wir einen Text in der Bibel, wo eine Person mit Gott kämpft? Kaum, aber auf jeden Fall keinen Text, wo ein Mensch mit Gott kämpft und Gott besiegt. Das heißt, Jakob, wenn man gefragt wird, ja, das ist der Angsthase unter den Erzvätern, er ist aber auch derjenige, der mit Gott gekämpft hat und Gott besiegt hat. Oder anders formuliert, Gott hat sich besiegen lassen. Hätte er es nicht anders machen können, einfach, Jakob, ich bin bei dir, auch wenn du Esau gegenübertrittst? Nein, in dieser Situation ist es so, dass Gott ganz plakativ dem Angsthasen zu einem Überwinder werden lässt. Das heißt, nicht Jakob findet die Lösung für seine Situation, Gott gibt ihm eine Situation, aus der Jakob als Sieger hervortritt. Und bevor er nun seinem Bruder gegenübertritt, hat er ein Lager der Engel neben ihm gehabt und er hat mit Gott gerungen und Gott bezwungen. Und einer, der mit Gott ringt und Gott bezwingt, muss der eigentlich Angst haben? Wenn wir weiterlesen, er hat auch weiterhin Angst. Und später, wenn er Kinder hat, hat er auch Angst um seine Kinder. Allerdings, was ich hier interessant finde, ist, wie Gott mit Jakob umgeht, um ihm zu zeigen, du brauchst keine Angst zu haben. Und ich glaube auch, dass Gott von uns nicht will, dass wir Angst haben, auch wenn wir die Offenbarung lesen, sondern dass Gott von uns etwas anderes erwartet. Denn Angst führt nicht zur richtigen Entscheidung. Das erste Mal, wann ist es das erste Mal in der Bibel, dass ein Mensch Angst hat? Im Schöpfungsbericht, Genesis Kapitel 3, Vers 10. Und ich fürchtete mich vor dir, denn ich bin nackt. Der Mensch gegenüber Gott. Gott, der den Menschen geschaffen hat, und der Mensch hat Angst vor Gott. Und was trifft Adam in dieser Situation für eine Entscheidung? Er hat Angst vor Gott. Garantiert nicht die richtige. Er sagt nicht zu Gott, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Sorry, Gott, bitte lass mich nicht los. Jakob hat gerungen, hat gesagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Adam hat das nicht gemacht. Womit fängt er an? Du hast mir die Frau gegeben. Aus Angst rechtfertigt er sich und beschuldigt Gott. Ich stelle mir sehr häufig die Frage, die theologische Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn Adam gesagt hätte, Entschuldigung, ja, wir haben gesündigt, wir haben Mist gebaut. Wir wollen bei dir sein. Was wäre dann eigentlich passiert? Das ist eine der Fragen, die ich Gott stellen werde. Was dann eigentlich passiert wäre, ist allerdings eine hypothetische Frage. Eine wichtige Frage, die du auch gestellt hast, heute Morgen in der Lektion, was bedeutet das für uns heute? Und es gibt noch andere Texte, die sehr konkret mit der Angst umgehen. Ein Text, der sehr häufig mit Angst in Bezug steht, ist der sinkende Petrus in Matthäus 14, Abvers 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließ. Also Jesus treibt seine Jünger in das Boot. Nicht irgendwie zufällig, nee, Jesus scheint da irgendwie etwas vorzuhaben. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Erstmal bis hier. Jesus ging auf dem Wasser. Wir lesen häufiger in der Bibel, wir kennen die Geschichte, na klar, Jesus ging auf dem Wasser. Warum ging Jesus auf dem Wasser? Warum gab es überhaupt diese Situation? Jesus hätte entweder bei den Jüngern bleiben können, hätte sagen können, wir treffen uns später da. Nein, in dieser Situation, Jesus ging auf dem Wasser. Es gibt so einen Schätz, warum ging das Huhn über die Straße, um auf die andere Seite zu kommen? Jesus hätte hier etwas anderes machen können. Also, warum ging er übers Wasser, um zum Boot zu kommen? Das wäre irgendwie etwas, also es wäre einfacher machbar. Also es hat eine besondere Bewandtnis, warum Jesus auf dem Wasser ging, um etwas darzustellen, um eine gewisse Erfahrung zu ermöglichen. Wie geht es weiter? Und als ihn die Jünger sahen auf dem See, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Wieder erstmal die Angst. Oh, ich kenne etwas nicht, ich habe Angst vor etwas Unbekanntem. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. An dieser Stelle finde ich es etwas schade, dass bei mir als Überschrift in der Bibel steht, Jesus und der sinkende Petrus auf dem See, und dass da nicht steht, Petrus, der den Mut zusammengenommen hat, Jesus entgegenzunehmen. Also das finde ich irgendwie etwas positiver, als wirklich auf das Scheitern abzustellen. Er hat den Schritt gemacht, er ist aus dem Boot raus und hat darauf vertraut, dass er auf dem Wasser gehen kann. Ich muss sagen, ich finde das klasse. Und ich wünschte, ich hätte auch eben diese Bereitschaft, diesen Mut. Wenn ich Bibeln verteile, da habe ich auch nicht immer ein gutes Gefühl bei. Was ist, wenn da einer mit irgendwelchen Kommentaren kommt? Was ist, wenn es einer ist, der mich kennt und dann irgendwie etwas sagt, womit ich nicht rechne? Auch ich habe Angst, aber ich finde es klasse. Man macht einfach diesen nächsten Schritt, und ich glaube, dass das auch der Sinn dieser Situation ist. Jesus geht auf dem Wasser, damit es zu dieser Situation kommt. Er kennt den Petrus und er weiß auch irgendwie, dass er ein Forscher ist, ein vielleicht Choleriker, der sehr schnell mit dem Wort, aber auch sehr schnell zur Tat ist. Und dadurch haben wir diese Überlieferung eines Menschen, der mutig ist, Jesus entgegengeht. Natürlich scheitert er später. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Petrus reagiert sofort richtig, Jesus, ich habe auf dich vertraut, jetzt auf einmal klappt es nicht mehr, ich habe Angst. Und was macht Jesus? Jesus hilft ihm. Das heißt, obwohl Petrus auf dem richtigen Weg war, obwohl er dann von seiner Angst überwältigt wird, Jesus hilft, Jesus wird angerufen, Jesus hilft. Brauchen wir dann Angst haben? Und mein Lieblingskapitel in den Evangelien oder meine Lieblingsgeschichte. Matthäus 24, oder es ist die Endzeit-Überlieferung, wir haben ja auch darüber gesprochen, die Trübsal, haben wir Angst? Jesu Rede über die Endzeit, das Ende des Tempels, Anfang der Wehen, die große Bedrängnis. Es ist ungefähr 25 Jahre her, wo ich das erste Mal ein Seminar außerhalb meiner eigenen Gemeinde besucht habe. Es war dann in Nordrhein-Westfalen, es war ein Offenbarungsseminar. Vor 25 Jahren, ich war da 15 oder 16 Jahre alt, und dann wird man natürlich mit den ganzen Auslegungen konfrontiert. Daniel, Offenbarung. Und als junger Schüler fährt man nach Hause und sagt sich, oh Mann. Also mutig ist man da nicht unbedingt. Und ich hatte dann eben einen Klassenkameraden, einer meiner besten Freunde damals. Ich wusste, er ist katholisch. Und natürlich habe ich mit ihm schon einen Deal vereinbart. Wenn es irgendwann mal zu einer Christenverfolgung kommt durch die katholische Kirche, ich kann doch bei dir irgendwie als 15-Jähriger. So habe ich da erstmal reagiert. Also natürlich ist das nicht irgendwie etwas, was einem Mut macht. Heute wissen wir natürlich, Gott schreibt diese Sachen nicht, um seiner Gefolgschaft Angst zu machen. Das will er nicht. Er möchte, dass wir Mut haben und dass wir mutig vorangehen. Und diese Texte, auch gerade Matthäus 24, die Wehen, die große Bedrängnis, es ist einfach nur dazu da, dass wir erkennen, aha, das sind die Umstände, das muss so passieren. Aber wir haben eine besondere Aufgabe, besonders als Adventisten. Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging, er rief seine Knechte und vertraute ihnen seinen Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Als BWLer finde ich es unheimlich gut, wenn man handelt und Gewinn dabei macht. Also ich finde das unheimlich sympathisch. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. In Deutschland würde man wahrscheinlich schreiben, in der heutigen Zeit steckte das Geld in einen Sparstrumpf und packte es unter das Kopfkissen. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knecht und forderte Rechenschaft von ihm. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat, denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben, wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen habe, fand ich das etwas gemein. Bloß weil einer Angst hat irgendwie, und ich sag mal, die Angst lähmt einen, dass man deswegen so sanktioniert wird. Aber wenn wir dieses im gesamten Zusammenhang lesen, Matthäus 24, Jesu Überlieferung, Jesu Rede über die Endzeit, wir sollen keine Angst haben. Und der Knecht, vor wem hatte er Angst? Er hatte nicht vor den anderen Angst, er hatte vor Gott Angst. Wir sollen Gott vertrauen, wir sollen Gott kennen und wir sollen unsere Gaben nutzen. Heute Morgen wurde auch gesagt, wieder sehr dankbar, da bin ich dafür in der Lektion, jeder hat ein unterschiedliches Verständnis von der Offenbarung. Dem einen ist etwas mehr Verständnis gegeben, dem anderen etwas weniger. Dem anderen etwas mehr Barmherzigkeit, dem anderen etwas weniger. Dem einen etwas mehr Mut, dem anderen etwas weniger. Das heißt, jeder hat seine Talente, die er investieren soll und die er investieren kann. Und deswegen sind wir auch Gemeinde, um uns gegenseitig zu ermutigen und erbauen, dass wir unsere Talente erkennen und sie auch sinnvoll nutzen. Eine Sache, die ich an dieser Geschichte sehr tröstlich finde, für denjenigen, der Angst hat. Es gibt einen Hinweis vom Herrn, der sagt, wenn du doch wenigstens das Geld zu den Wechslern gebracht hättest. Das heißt also, was wäre passiert, wenn er es zu den Wechslern gebracht hätte? Wäre er dann nicht hinausgeschmissen? Wahrscheinlich nicht. Der Herr wollte, dass etwas getan wird, dass wir etwas machen. Auch wir Angsthasen, wir sollen etwas machen. Ich kenne das bei unserer Bibelverteilaktion. Es gibt Menschen, die sagen, nee, irgendwie traue ich mich das nicht. Vor 3, 4 Jahren hätte ich mich das auch nicht getraut. So, aber die Menschen, die Angst haben, die können dafür beten. Es wurde gefragt, sind hier Gebetsanliegen? Für so etwas darf gebetet werden. Und das ist schon etwas, das ist schon ein Beitrag, den man leisten kann, dass etwas passieren kann. Jeder hat unterschiedliche Aufgaben. Und das wünsche ich einem jeden von uns, mir auch in meinem Leben, auch in meiner Familie jetzt, dass wir erkennen, wo unsere Talente sind, wo unsere Gaben sind, dass wir diese investieren im Sinne Gottes und dass wir uns nicht durch die Angst leben lassen. Und wenn wir Angst haben, dass wir uns daran erinnern, Jakob hatte Angst, Gott ist mit ihm umgegangen und auch hier hatte man Angst und auch Petrus hatte Angst. Aber Gott geht auf uns zu und arbeitet mit uns Angsthasen. Das wünsche ich uns allen und dass Gottes Geist, Gottes Heiliger Geist in uns wirkt. Amen. Allmächtiger Gott, unser lieber Vater im Himmel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du, der du uns die Bibel, dein Wort gegeben hast, so gefüllt von zahlreichen Erfahrungen, die Menschen mit dir machen konnten. Du hast uns so viele Verheißungen gegeben, denen wir vertrauen können. Du stehst zu deinen Verheißungen, du hältst diese ein. Und dafür danke ich dir. Und wenn es mal nicht klappt, dann liegt es nicht an dir, dann liegt es an unserer Unzulänglichkeit. Aber ich danke dir dafür, dass auch die Bibel voll ist von Menschen, die unzulänglich waren und du trotzdem oder vielleicht sogar gerade deshalb mit ihnen gearbeitet hast. Und ich bitte dich, arbeite auch mit uns. Auch wir haben Angst, jeder wahrscheinlich vor etwas anderem. Hilf uns, dass wir wissen, wer ist größer als die Angst, wer ist der Helfer, der größer ist als die Not, das bist du, dass wir dann uns an dich wenden. Danke, dass wir diese Gewissheit haben. Segne uns, segne diese Gemeinde hier in Unterliederbach, segne sie bei den Aktivitäten. Ich habe gehört, heute Nachmittag gibt es einen Bibelkreis. Sei auch hier beim Bibelstudium, was so wichtig ist. Lasse einen jeden die Bibel lesen. Und auch wenn wir Texte schon zigfach gelesen haben, lass uns offen sein, vielleicht für das, was wir noch nicht erkannt haben. Und lass es in unserem Leben wirken. Begeistere uns von deinem Wort und lass uns auch andere Menschen von dir begeistern. Sei bei den Gebetsanliegen, die hier formuliert worden sind, für die Marienhöhe, dass dort junge Menschen lernen, mit dir Erfahrung zu machen. Sei auch bei meiner Familie, besonders bei meiner Frau, dass sie schnell wieder genesst und dass wir uns dann auch an dieser neuen Situation an unserer Familie erfreuen können. Und lass uns deine Diener sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.